Ich muss ganz ehrlich sagen, wo ich die Predigt vorbereitet habe, habe ich gar nicht groß an die Wahl gedacht. Die ist bei mir gar nicht so präsent, weil ich gar nicht wählen darf. Ich bin ja Schweizer, von daher habe ich kein Wahlrecht hier in Deutschland. Ich merke das immer wieder, das wird sehr oft vergessen von allen Leuten, die mit mir zu tun haben. Aber ich wusste gar nicht, dass es so eine große Liste gibt mit 61 Wahlmöglichkeiten. Ich habe jetzt eher halt an den Weg gedacht bei der Vorbereitung, wo man einen Weg entlang geht und dann zu einer Kreuzung kommt. Wenn ich mir jetzt vorstellen würde, eine Wegkreuzung und jetzt gibt es 61 Möglichkeiten weiterzugehen. Ich glaube, da wären wir alle überfordert. Da bräuchte man irgendwie eine Hilfe, da bräuchte man ein Navigationssystem, eine Landkarte oder irgendetwas, wo wir wissen, ja, da geht's lang. Aber ist klar, wir müssen uns entscheiden. Wir müssen uns entscheiden, wir nehmen diese Richtung oder jene Richtung. Selbst wenn wir nur zwei Richtungsmöglichkeiten haben, müssen wir uns entscheiden, gehen wir links lang oder rechts lang. Kompliziert wird das Ganze, wenn man in einer Gruppe unterwegs ist. Wenn man als Gruppe an eine Kreuzung kommt, sich nicht sicher ist, weil dann geschieht es oft, so habe ich es auch schon erlebt, man ist 5 Leute und hat 7 Meinungen. Weil sie jeder besser weiß, nein, nein, wir gehen da lang, das ist viel schneller und der andere kennt noch eine bessere Abkürzung. Und schon geht's los mit der Diskussion. Aber irgendwann muss eine Entscheidung getroffen werden, wo man lang geht. Sonst ist es entschieden, sonst ist dann irgendwann die Zeit zu spät, es ist Abend und man ist gar nirgends hingegangen. Ist dann natürlich auch eine Entscheidung. Es ist also wichtig, dass wir Entscheidungen treffen. Auch auf die Gefahr hin, dass es nicht so gut ist, dass sie vielleicht falsch ist. Aber trotzdem ist es immer noch besser, als halt zu sagen, ach komm, wir machen gar nichts. Weil das ist ja eben auch eine Entscheidung, es ist eine Zustimmung zu der kommenden Situation. Und Entscheidungen, das haben wir heute ganz präsent vor Augen, die müssen wir immer wieder treffen. Eben jetzt heute dann auch mit den Wahlen. Selbst im Glauben sind wir vor Entscheidungen nicht verschont. Jesus selber musste in seinem Leben immer wieder Entscheidungen treffen. Das hat sich eigentlich, wenn man die Bibel liest, eine Entscheidung an die nächste gereiht. Und er stellte auch viele Menschen vor eine Entscheidungsfrage. Früher, aber selbst heute stellt er uns immer noch vor Entscheidungsfragen. Eine Person, die Jesus vor eine ganz schwierige Entscheidung gestellt hat, der begegnen wir in unserem heutigen Bibeltext aus Johannes 13, jetzt die nachfolgenden Verse, ab dem Vers 21 bis zum Vers 30. Ich lese den Text mal vor. Nach diesen Worten sagte Jesus, bis ins Tiefste erschüttert: Ich sage euch, einer von euch wird mich verraten. Die Jünger sahen einander an und fragten sich, wen er wohl damit meinte. Einer seiner Jünger, der den Jesus liebte, saß neben ihm am Tisch. Simon Petrus bedeutet ihm, er solle fragen, wer so etwas Schreckliches tun würde. Jener Jünger lehnte sich zu Jesus hinüber und fragte: Herr, wer ist es? Jesus sagte: Es ist der, dem ich das Stück Brot reiche, nachdem ich es eingetaucht habe. Und als er das Brot eingetaucht hatte, gab er es Judas, dem Sohn des Simon Iskariot. Sobald Judas das Brot gegessen hatte, ergriff der Satan Besitz von ihm. Da sagte Jesus zu ihm: Beeile dich, was du tun willst, tue bald. Keiner der anderen am Tisch wusste, was Jesus damit meinte. Da Judas die Kasse verwaltete, dachten einige, Jesus habe ihn aufgefordert, für das Fest einzukaufen zu gehen oder den Armen etwas Geld zu geben. Judas aber stand sofort auf und ging in die Nacht hinaus. Wenn man so diesen Text liest, also ich muss da jedes Mal schwer schlucken, dann ist da ein ganz happiges Geschehen, was davon berichtet wird. Und das ist gut, wenn man sich einfach mal vor Augen hält, was ist denn überhaupt die Ausgangslage? Es ist gut, wenn man so den Rahmen, wo das Ganze eingebettet ist, kennt. Und was alles geschieht rund um diese Entscheidung. Der Text ist der Beginn von der Passionszeit, also von der Leidenszeit von Jesus. Und vor dem Text, das haben wir vorhin gehört, da wurde von der Fußwaschung erzählt. Da hat sich Jesus erniedrigt. Er hat den Jüngern die Füße gewaschen. Eigentlich eine völlig unwürdige Handlung. Eine unwürdige Handlung für einen Herrscher, für einen König und besonders doch für den Messias. Dass der das macht, das geht doch nicht. So haben die Jünger ja auch gedacht, bis Jesus sie korrigiert hat. Und jetzt? Jetzt sitzen sie zusammen am Tisch. Nur da müssen wir jetzt auch wissen, das ist nicht so, wie wir es kennen. Schön, ein Tisch und dann ringsum Stühle und dann sitzt man so nebeneinander. Sondern, wenn es heißt, sie saßen bei Tisch oder sie lagen bei anderen Übersetzungen, dann ist es nach der römisch-griechischen Sitte. Am Tisch liegen, da hat man sich die Füße nach hinten ausgestreckt und hat sich auf den linken Arm abgestützt, dass man mit der rechten das Essen nehmen konnte, weil die rechte, das ist die saubere Hand, die linke, das ist die schmutzige, mit der isst man nicht, auf die stützt man sich halt einfach ab. Und so ergibt sich auch eine Kreisanordnung. Wenn jetzt da in der Übersetzung drin gesprochen wird, der Jünger, der an der Brust von Jesus lag, dann ist das einfach die Seite von Jesus aus gesehen. Der eine, der vor ihm ist, der liegt an der Brustseite, der andere, der am Rückenseite ist, dann ist es klar, welcher gemeint ist. Wer ist jetzt aber Judas? Wir erfahren, dass er der Sohn von Simon Iskariot ist. Dieser Beiname ist schwer zu erklären. Er ist ein bisschen unklar. Entweder könnte sein Dorf namens Kariot gemeint sein oder dass er der Widerstandsbewegung angehört gegen die Römer, den Sakariern. Weiter wissen wir, dass der Judas im Kreis der 12 Apostel war, in diesem Jüngerkreis drin. Er hat also Jesus erlebt. Er hat die Wunder miterlebt, die Jesus getan hat. Er hat seine Lehre mitbekommen. Er hat mit ihm zusammen sogar gelebt, hat mit ihm Zeit verbracht, ist mit ihm umhergezogen, hat viele schwere und viele schöne Stunden erlebt. Und noch etwas erfahren wir über den Judas. Er war der, der die Kasse verwaltet hat. Laut den Evangelien von Matthäus und Lukas heißt es auch, dass er anscheinend Schwierigkeiten mit dem Umgang von Geld hatte. Das ist das, was wir über den Judas erfahren. Und jetzt kommt unsere Situation. Jetzt stellt Jesus ihm die Frage, eine Entscheidungsfrage. Er weiß, Judas, der ist am Wackeln. Und das erschüttert Jesus bis ins Tiefste, bis in seinen Kern hinein, bis ins Innerste. Einer seiner 12 Auserwählten wird ihn verraten. Das geht an Jesus nicht spurlos vorbei. Er zeigt Emotionen. Er zeigt, er ist in diesem Augenblick ganz Mensch. Auch wenn er es wusste, schon beim Auswählen von seinen Jüngern, einer wird ihn verraten, ist es trotzdem, jetzt ist der Zeitpunkt da und es trifft ihn. Und er kämpft um jeden Einzelnen, auch oder besonders für den Judas. Und deswegen stellt er auch Judas vor diese Entscheidung, vor die Wahl. Es ist eine definitive Wegkreuzung und so eigentlich die letzte Chance zur Umkehr. Er kündigt, also so kündigt Jesus den Verrat an ihm an. Und diese Ankündigung bringt alle Zuhörer ins Fragen. Kann ich damit gemeint sein? Alle Jünger fragen sich dies. Johannes, Petrus, Andreas, alle haben sich's gefragt. Und auch uns drängt sich diese Frage auf. Könnte ich Jesus verraten? Tue ich es vielleicht schon? Vielleicht unbewusst oder sogar bewusst, dass ich irgendetwas tue und dann plötzlich merke, das, was ich jetzt getan habe oder am Tun bin, ist nicht gut. Das gefällt Gott nicht. Vielleicht auch nicht direkt so, sondern vielleicht hat man auch etwas anderen Menschen angetan, dass sie Schaden genommen haben oder durch mich verletzt worden sind. Psychisch oder physisch. Und dann, wenn man das plötzlich merkt, dann kommt das Erschrecken, das Getroffensein. Wie konnte ich nur? Und in dem Wissen stellt sich dann diese Frage. In dem Wissen, ich mache Unrechtes, ich tue es, auch wenn ich es nicht möchte, es kommt immer wieder mal vor. Und dann jetzt die Frage, bin ich besser? Was unterscheidet mich eigentlich von Judas? Und das haben sich auch die Jünger gefragt. Auch die wussten, sie sind nicht besser. Auch sie wussten, sie tun immer wieder Dinge, die nicht gut sind. Und daher gibt auch Petrus dem Johannes, das ist vermutlich eben, er ist es gemeint, der Lieblingsjünger oder der Jünger, den Jesus liebte. Der Jünger, der an der Brustseite von Jesus war. Dem also gibt Jesus ein Zeichen. Er will nicht laut fragen und sagen, hey Jesus, sag mal, wer ist es? Er will niemanden beschämen und er will sich auch nicht irgendwie erheben oder so, weil er ja selber auch nicht weiß, bin es vielleicht ich oder ist es vielleicht mein lieber Freund der Johannes? Er gibt ihm also ein Zeichen und Johannes lehnt sich zu Jesus hinüber und fragt ihn leise, du, wer ist es? Mit der bangen Frage, die da mitschwingt, bin es vielleicht ich? Jesus antwortet, und das ist spannend, er antwortet nicht leise zurück, sondern antwortet laut, so dass es alle hören. Da kann man sich einen fragen, wieso macht das Jesus? Wieso antwortet er laut, wenn so eine leise Frage gestellt wird? Die Antwort ist einfach, es gibt nichts aus der Sicht von Jesus zu verstecken. Es ist kein Geheimnis. Es ist kein Geheimnis mehr. Er deckt das Unrecht auf. Er zieht es ans Licht. Aber er macht das nicht boshaft. Er will da nicht jemanden schaden, sondern er möchte das Unrecht aufzeigen. Er möchte noch weiter retten. Er zeigt also das Unrecht auf und gibt da eine letzte Möglichkeit für diese betreffende Person zur Umkehr. Und da, wo er dann Judas benannt, weiß er es auch. Ich bin gemeint. Ich hätte jetzt noch die Möglichkeit. Judas hätte in diesem Zeitpunkt noch die Möglichkeit gehabt zu sagen, Herr, stimmt. Es tut mir leid. Ich möchte es eigentlich nicht tun. So wie es auch Petrus gemacht hat bei der Verleugnung. Wo er gesagt hat, nein, ich verleugne dich nicht, Jesus. Ich gehe mit dir bis in den Tod. Und Jesus ihm gesagt hat, nein, du wirst mich dreimal verleugnen. Und wo es ihm bewusst wurde, war er bitter enttäuscht. Beziehungsweise war er bitter erschütterter Petrus. Gott hätte sicher einen anderen Plan gehabt, wenn Judas gesagt hätte, Herr, es tut mir leid. Dann hätte er ihn nicht verdammt gesagt, so, es tut mir leid, du musst jetzt den Jesus verraten, für dich gibt es nichts anderes. Judas wäre da sicher gerettet worden, beschützt worden. Jesus wäre auf die andere Art und Weise irgendwie ausgeliefert worden, dass ihn sonst jemand erkannt hätte oder die Hohenpriester oder Pharisäer gewusst hätten, da ist es, vorbeigelaufen wären, irgendetwas. Denn Jesus ist ja für die Rettung der Menschen auf die Welt gekommen. Er hat sein Leben, seinen Körper gegeben für uns. Das ist auch spannend beim Text. Jesus reicht das Brot dem Judas. Jesus gab also das Brot und Judas nahm es und aß. Wenn man das so mal einfach nur hört, da kommt sofort irgendwie so die Parallele auf, also ist bei mir aufgekommen, mit dem Abendmahl. Beim Abendmahl haben auch Jesus das Brot, brach es, gab es den Jüngern und sprach, nehmt und esst alle davon. Das ist mein Leib, der für euch dahingegeben wird. Das sagt er dann noch. Und das ist dann auch so geschehen. Er, Jesus, hat am Kreuz für uns gelitten. Er ist gestorben. Und kurz bevor er verstorben ist, hat er gesagt, es ist geschehen. Es ist vollbracht. Jesus hat also eine Entscheidung herbeigeführt. Die Rettung von all denen, die ihm nachfolgen. Indem er halt die ganze Schuld, alle unsere Fehler, alles, was uns belastet, all das, was wir immer wieder Unrecht tun, an unseren Mitmenschen oder gegenüber von Gott, all diese Schuld hat er genommen und hat sie am Kreuz getragen. Und Gott vergibt uns nun diese Entscheidungsmöglichkeit zur Nachfolge, zum Geschenk bekommen von der Vergebung. Die hat Jesus geschaffen. Und wir brauchen sie nur anzunehmen. Wir müssen uns also nur entscheiden oder wählen, will ich oder will ich nicht. Und diese Entscheidung, diese Wahl müssen wir treffen. Judas hat seine Wahl auch getroffen. Er ließ zu, dass der Satan über ihn Besitz ergreift. Er stellte sich also unter dessen Herrschaft. Das war sein aktiver Part. Und da stellt sich bei uns die Frage, wie entscheide ich mich und wie entscheidest du dich? Haben wir uns schon entschieden? Denn Jesus, er will unsere Entscheidung. Auch wenn sie uns vielleicht schwer erscheint, auch wenn wir vielleicht damit ringen und denken können oder denken, ich kann das nicht. Diese Entscheidung ist so riesig groß, ich weiß nicht, was ich damit tun soll. Ich habe doch viel zu viele Fehler. Ich kann es doch nicht. Ich weiß doch viel zu wenig. Das können alles so Einwände sein, die kommen. Und das Schöne ist, das interessiert alles Jesus nicht. All diese Einwände sagt er, komm, was ich von dir möchte, ist nicht ein Riesenwissen. Was ich von dir möchte, ist nicht ein fehlerloses Leben. Was ich von dir möchte, ist ein Ja. Ein Ja, was du mit deinem Herzen triffst. Ein freiwilliges Ja. Ohne weitere Belange, ohne weitere Bedingungen. Und das Schöne ist, er weiß um alle unsere Schwächen. Er weiß, wo unsere Fehler sind. Er weiß um unser Wissen. Und da hilft er uns auch. Er geht mit uns da den Weg mit, wenn wir uns für ihn entscheiden. Er hilft uns, unser Wissen über ihn auszubauen. Er hilft uns, an unseren Fehlern zu arbeiten. Er hält uns und er erinnert uns auch immer wieder an unsere Entscheidung. Er sagt immer wieder auf, du mein lieber Nachfolger, du mein liebes Kind, du hast dich für mich entschieden. Du stehst jetzt unter meiner Herrschaft und nichts kann dich jetzt aus meiner Hand herausreißen. Also, mach mal wieder mehr Platz. Lass mich wieder ein in dein Herz, denn ich liebe dich. Ich gehe dir nach und ich lasse dich niemals los, denn ich will dich bei mir haben. Als eine freie, entscheidungsfähige Person, die ihre Wahl getroffen hat. Und deswegen zwinge ich dir auch meinen Willen nicht auf, weil ich dich so gern habe. Also, bitte, triff deine Wahl für mich und tu es bald. Amen.